Silence is no longer here because of us.
Was kann kulturelle Bildung zur historischen Bildung beitragen?
Studierende forschen nach.
Willkommen zu einer neuen Folge Silence is no longer here because of us. Was kann kulturelle Bildung zur historischen Bildung beitragen? Mit dieser Frage wollen wir, Vanessa und ich, Jasmin, uns heute gemeinsam mit Herrn Dr. Robert Zoske auseinandersetzen.
Robert Zoske ist evangelischer Theologe und Historiker der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Er hat 2014 über Hans Scholl promoviert, 2018 erschien bei C.H. Beck dessen Biografie, 2020 bei Propylen die Lebensgeschichte Sophie Scholls. Gegenwärtig arbeitet er für die Beck-Reihe Wissen an einer kompakten Darstellung der Weißen Rose. Manfred Geilus schreibt zu Zoskes Biografie über Sophie Scholl: Insgesamt muss Zoske zweifellos zu den besten Kennern der Geschichte der Geschwister Scholl und der Widerstandsgruppe der Weißen Rose gezählt werden. Und damit begrüßen wir jetzt ganz herzlich Herrn Dr. Robert Zoske.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Freue mich, Sie zu sehen.
Wir freuen uns auch. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit unserer ersten Frage. Wir hatten ja letztes Jahr ein paar Querdenker-Demonstrationen, die sich explizit auch auf Sophie Scholl berufen haben. Insofern ist es schon interessant, nochmal zu schauen, wer war Sophie Scholl überhaupt? Können Sie kurz etwas zu Sophie Scholl sagen, für die, die Sie vielleicht nicht kennen?
Sophie Scholl war eine junge Frau, die bereit war, für ihre Überzeugung bis in den Tod zu gehen. Und ihre Überzeugung bestand darin, zu sagen, Hitler ist jemand, der Deutschland in den Abgrund führt und wir müssen den Krieg beenden, damit nicht noch mehr Menschen sterben. Und dafür müssen wir alles machen. Und sie ist dann bereit gewesen, zusammen mit ihrem Bruder Hans und den anderen Vieren von der Weißen Rose, sich dafür einzusetzen. Und sie ist dann zuletzt auch beim Verteilen von Flugblättern verhaftet worden und innerhalb weniger Tage dann verurteilt und hingerichtet worden. Und sie ist die bekannteste Widerstandskämpferin in Deutschland. Das kann man, glaube ich, sagen. Es gibt keine andere, auch keine andere Person, die so bekannt ist. Nicht einmal die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944. Die Soldaten sind so bekannt wie Sophie Scholl. Es gibt unzählige, ich habe es mal versucht, aber inzwischen dann auch aufgegeben, unzählige Institutionen, Schulen, Einrichtungen, Plätze, Altersheime, die nach Sophie Scholl benannt sind. Also sie ist sehr populär.
Okay, es gab ja jetzt auch schon vorher Biografien über Sophie Scholl. Wo haben Sie den Bedarf gesehen, selber auch noch mal was zu schreiben?
Das hat sich langsam entwickelt. Überhaupt mein Interesse an der Weißen Rose war eigentlich immer vorhanden, weil ich unterrichtet habe an Schulen als Pfarrer, als Pastor und dann evangelischen Religionsunterricht gegeben habe. Und dann kam halt auch Widerstand im Nationalsozialismus, christlicher Widerstand vor. Und da habe ich dann Weiße Rose unterrichtet. Und ich war eigentlich so der Meinung, alles so zu wissen, was man über Sophie wissen kann. Da wurde ich eines Besseren belehrt, als die Biografie von Barbara Beuys über Sophie Scholl herauskam. Das war schon im Jahre 2010. Und dann habe ich gemerkt, die Barbara Beuys hat Quellen, von denen ich keine Ahnung hatte. Und sie kam dann nach Antwerpen, wo meine Frau und ich eine Gemeinde geleitet haben von der evangelischen Kirche. Und sie hat ihr Buch vorgestellt und ich habe mich mit ihr unterhalten. Ich habe sie gefragt, nachdem sie nun über Sophie geschrieben hat, ob sie dann auch über Hans schreiben würde. Und dann sagte sie, nein, das macht sie nicht. Sie muss immer eine neue Herausforderung haben und Hans Scholl sei zu dicht bei Sophie Scholl. Ob es denn noch was zu entdecken gäbe, habe ich sie gefragt. Und dann sagte sie, das stimmt. Sie hat ihre Quellen aus dem Institut für Zeitgeschichte in München, wo der Nachlass der älteren Schwester der Inge Scholl verwahrt wird. Ich habe Dinge entdeckt, die dann zur Dissertation geführt haben, nämlich ungefähr 150 Seiten Gedichte von Hans Scholl, die nicht veröffentlicht waren. Die habe ich dann veröffentlicht und interpretiert. Und daraus folgte dann auf Umwegen, die ich jetzt nicht mit Ihnen gehen will, meine Doktorarbeit. Im Alter von 61 Jahren hatte ich das eigentlich auch nicht mehr vor. Das war im Jahre 2014. 2018 war der 100. Geburtstag von Hans. Und dann habe ich gedacht, Dissertationen sind schön und gut und ich bin dankbar, dass ich das schreiben konnte. Aber sie werden nicht von so vielen Leuten gelesen, außer in der Universität und von Fachkräften. Es müsste doch eigentlich eine Biografie, eine lesbare geben über Hans Scholl. Und die ist dann im Beck Verlag in München 2018 erschienen.
Okay, Sie haben jetzt auch schon ein bisschen gesagt, dass Sie oder dass es dann noch mal mehr Quellen gab und vielleicht auch noch mal neue Erkenntnisse daraus. Gab es auch Sachen, die irgendwie widerlegt wurden, jetzt zum Beispiel, wo man vorher dachte oder angenommen hatte, dass das stimmte?
Die Hauptinterpretin der Weißen Rose war Inge Eicherscholl. Inge Scholl, die ältere Schwester, dann verheiratete Eicherscholl. Und sie hat dazu beigetragen, das ist das ganz Positive, dass der Name Weiße Rose nicht vergessen wurde, sondern dass man immer wieder an ihre Geschwister und auch an die anderen erinnert wurde. Aber sie hat es auf eine ganz spezielle familiäre Art und Weise gemacht. Prägend war ihr Buch, das 1952 herausgekommen ist, Die Weiße Rose. Und da hat sie dann ihre sehr emotionale Sicht der Geschwister geschildert und sie hat aber auch das herausgelassen, weggelassen, was ihr nicht wichtig war oder was sie meinte, sie könne das weglassen. In Bezug auf Hans Scholl ist es der Prozess gegen ihn wegen fortgesetzter bündischer Betätigung. Also eine Jugendgruppe hat er geführt außerhalb der Hitlerjugend. Das war strafbar und wesentlich strafbarer, schwerer, schwerwiegender war die Anklage gegen ihn wegen Vergehens gegen Paragraph 175, den homosexuellen Paragraphen. Er ist am Ende nachher nicht verurteilt worden. Er ist amnestiert worden. Das Gericht hat festgestellt, diese strafbaren Handlungen, die sexuellen Handlungen, die haben stattgefunden. Aber da Hitler gerade Österreich erobert hatte, gab es eine Amnestie und man sah dann von einer Bestrafung ab, aber keinen Freispruch. Das hat Inge weggelassen, Inge Scholl. Einfach weil sie wusste, dass Homosexualität noch bis zum Jahre 1994 in der Bundesrepublik ein Straftatbestand war. Und einen Straftäter, auch wenn er amnestiert worden ist, den konnte man nicht als Vorbild aufbauen. Nicht in der Bundesrepublik der 50er, 60er, 70er Jahre. Änderte sich aber ganz langsam. Also hat sie den ganzen Prozess einfach weggelassen und nicht geschildert. Das ist aus der damaligen Sicht verständlich, aus der heutigen Sicht ist es dann schon eine Geschichtsklitterung, eine Geschichtsfälschung, weil für Hans dieser Prozess ganz wesentlich war, um sich von dem Regime zu distanzieren. Also das ist zumindest eine Sache, die ganz, ganz stark von Inge Scholl unter den Tisch gekehrt worden ist. Auf Sophie Scholl bezogen muss man sagen, dass man inzwischen in den letzten Jahren auch bereit gewesen ist, ihre weniger strahlenden Seiten zu sehen, sie als Mensch zu sehen, als junge Frau, als junges Mädchen, die heranwächst und auch noch Schwierigkeiten hat, auch mit der Sexualität. All das fand sozusagen in den anderen Biografien kaum Niederschlag, sondern sie ist praktisch schon in dem Licht der späteren großartigen Widerständlerin, wurde alles gesehen, was auch schon vorher war. Es wurde ihre langjährige Mitgliedschaft im Bund Deutscher Mädel nicht erwähnt. Oder so wie Inge Scholl schreibt, das sei nur eine ganz kurze Episode gewesen. Tatsächlich ist sie aber von 1934 bis 1941 Mitglied im Bund Deutscher Mädel gewesen, länger als sie vom Gesetz her oder von der Verordnung her es hätte tun müssen. Also es hat schon länger gedauert, bis sie den Nationalsozialismus so dann gehasst hat, dass sie gesagt hat, dagegen muss ich etwas tun.
Sie haben jetzt gerade schon ein bisschen so von verschiedenen Ebenen gesprochen, also so emotionalen Inhalten, die vielleicht irgendwo mehr eine Rolle spielen. Ist es Ihnen dann relativ einfach gefallen, auf der faktischen Sachebene bei der Biografie zu bleiben? Oder hatten Sie auch Momente, wo Sie vielleicht emotionaler auch quasi beim Schreiben dabei waren?
Ja, ohne emotionale Verbundenheit geht es nicht. Man beschäftigt sich ja wirklich Wochen und Monate mit dieser Person oder diesen Personen. Wenn man sie gar nicht mögen würde, wäre mir das ganz schwer. Also mir wird es ganz schwer fallen, mache ich mal ein Extrembeispiel, über Himmler oder über Hitler eine Biografie zu schreiben. Vom sachlichen, fachlichen sicherlich interessant, aber sich immer mit Massenmördern zu beschäftigen, da habe ich zumindest noch nicht die Energie dazu, das zu machen. Es gibt Momente bei Hans und Sophie, wo ich auch gedacht habe, na, ist aber nicht so doll, was du da schreibst oder da überziehst du oder was du da so formulierst, ist halt, dem kann ich nicht zustimmen, aber das muss ja auch nicht immer so sein. Und dann hilft schon, also das Gefühl, ich mag die beiden, aber ich muss nicht, darf sie nicht so mögen, dass ich alles unter den Tisch kehre und sage, die sind wie Heilige gewesen, was sie nicht waren, was sie selber auch nicht sein wollten.
Hilft das da vielleicht auch, wenn man so ganz, wenn man viele verschiedene Quellen hat oder sich auch vielleicht Gespräche mit Überlebenden anhört? Oder was haben Sie da vielleicht noch gemacht?
Ich habe zwar das zur Kenntnis genommen, was die Überlebenden gesagt haben, aber ich habe nur mit einer einzigen Überlebenden gesprochen. Ich habe nur mit der Traute Laffrenz telefoniert, die seit Jahrzehnten in Amerika lebt, immer noch, 103 Jahre alt wird sie bald. Mit der habe ich telefoniert und gesprochen. Das war emotional eigentlich auch sehr rührend. Aber sie hat mir nicht allzu viele neue Informationen geben können, außer ich habe mit jemandem gesprochen, der damals wirklich dabei war. Das war sozusagen für mich das Wichtige. Sonst sind für mich die Quellen das Entscheidende. Gibt es schriftliche Äußerungen? Gibt es andere Äußerungen, die dem widersprechen? Oftmals widersprechen die schriftlichen Äußerungen den Erinnerungen der Zeitzeugen. Da muss man sich fragen, was ist glaubwürdiger? Wenn es dann noch eine zweite Quelle gibt, die es genauso sieht, entgegengesetzt zu einem Zeitzeugen, dann nennt man das und sagt, die Sophie hat gesagt, das war da und da, aber tatsächlich hat sie einen Brief dann und dann geschrieben und hat noch eine Antwort bekommen. Insofern ist ihre Erinnerung wohl, was man verstehen kann, nicht ganz richtig.
Hatten Sie von Anfang an denn das Gefühl in dem ganzen Prozess, dass Sie quasi Sophie eine Stimme geben konnten, oder hat sich das auch so ein bisschen so entwickelt?
Hat sich immer wieder entwickelt. Also das Erste war, habe ich schon gesagt, ich habe versucht, besseres Unterrichtsmaterial für meine Schülerinnen und Schüler zu bekommen. Das habe ich auch bekommen und eingesetzt. Aber da ich beim weiteren Besuch eben noch andere Sachen entdeckt habe, ich dann auch mit einem Historiker gesprochen habe, der bereits lange vor mir über die Weiße Rose publiziert hatte und der dann zu mir sagte, bei den Gedichten oder bei anderen Briefen, wo ich das dann her habe, dann habe ich gesagt, ja, aus dem Institut für Zeitgeschichte in München. Aber sagt er, da bin ich doch auch gewesen. Sage ich, wo haben Sie denn danach geguckt? Na ja, bei den Transkriptionen, die Inge Eicherscholl angefertigt hat. Transkription heißt, sie hat also die Originalbriefe gelesen und in ihre Schreibmaschine getippt und dann schön leserlich für die, die es lesen wollen, präsentiert. Die Originalbriefe sind aber meistens auf Sütterlin geschrieben. Das heißt, in dieser altdeutschen Schrift, nicht nur altdeutsch, sondern Kurrentschrift, und da muss man sich schon einlesen, ist einmal eine Handschrift und zum anderen ist sie eben doch sehr verschnörkelt. Man kann das lernen, aber wenn man ein bisschen es bequem haben will, dann guckt man halt nur die Schriften an, die Inge Eicherscholl angefertigt hat. Und er sagte dann, der Historiker, die habe ich mir tatsächlich auch nur angeguckt und nicht die Sütterlin-Originale.
Sie haben ja bereits erwähnt, dass Sie das vor allem auch gemacht haben, um Material für die Schule, für die SchülerInnen zu sammeln. Sie sind ja auch jetzt immer noch im Kontext der Schule unterwegs. Mit welchen Methoden vermitteln Sie das Wissen über die Weiße Rose?
Es werden dann ja mehrere Jahrgangsstufen zusammen in die Aula gebracht, also dann je nachdem 11., 12. Klasse oder wenn es geht, wenn die es noch haben, 13. Klasse. Und dann schlage ich nicht einfach mein Buch auf und lese daraus vor, sondern ich habe immer eine PowerPoint-Präsentation mit sehr vielen Bildern, die also den Lebensweg entweder von Sophie oder von Hans darstellen und ich erzähle dann frei, beziehungsweise da sind ja dann auch kurze Texte zu sehen auf der Leinwand, das Leben und die Motivation von Hans und Sophie und, wenn es gewünscht wird, auch von den anderen.
Weil Sie gerade die jüngeren Menschen angesprochen haben, es ist ja auch so, dass immer mehr die kulturelle Bildung auch versucht, historisch bildend zu sein. Was ist Ihre Meinung dazu? Was kann kulturelle Bildung zur historischen Bildung beitragen?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, nämlich mal ein anderes Medium. Also ich kann in eine Gemäldegalerie, Hamburger Kunsthalle gehen und mir die Gemälde anschauen und vielleicht erfreut sein und angesprochen sein durch die Farben oder wie das zusammengestellt ist. Das ist prima, stimmt ganz toll, finde ich gut und richtig. Die historische Bildung ist dann eigentlich kommt noch dazu, dass ich vielleicht in einem Katalog nachschaue. Okay, da ist so ein einsamer Wanderer, den sieht man nur von hinten und der guckt so in so ein Nebelmeer hinein. Was ist das eigentlich für ein komisches Bild, wenn ich dann gucke und sage, wer hat denn das gemalt, in welcher Situation hinein? Also Caspar David Friedrich und Romantik, Und wenn ich dann sage, aha, das ist eine ganze Geistesströmung in der Welt, meinen Ort finden, indem ich mich selber in Verbindung bringe mit dieser Welt und auch mit Gott, typisch auch für Hans Scholl übrigens, dann glaube ich, erschließt sich dieses Bild noch viel mehr. Also ich kann dieses Bild einfach so betrachten, emotional, und es kann mich ansprechen. Aber es geht noch viel tiefer, wenn ich mehr Wissen habe über das, was ich mir gerade anschaue.
Was uns jetzt noch aufgefallen ist, dass die Geschichte ja eigentlich auch ziemlich männlich dominierend ist. Und wie kam es dazu oder warum ist gerade bei der Weißen Rose so die Sophie Scholl als Stellvertretende bei den Deutschen und nicht auch ein männlicher Kollege wie ihr Bruder oder Alexander Schmorell?
Aus der Erkenntnis heraus, das ist alles sehr stark von Männern dominiert. Und es muss doch auch tatsächlich mal eine Frau geehrt werden. Und das ist auch richtig und gut. Auch beim 20. Juli, da sieht man eigentlich immer nur den Stauffenberg und die anderen. Und die haben das alles auch nur machen können, weil Frauen dabei gewesen sind, die sie unterstützt haben, die ihnen auch Mut gemacht haben, die ihnen auch zugearbeitet haben. Und nun hat man endlich mal bei der Weiße Rose eine junge Frau, die mutig gewesen ist. Und dann hat man gesagt, tatsächlich, diese junge Frau müssen wir betonen. Was aber dazu geführt hat, dass ihre Rolle überproportional in den Mittelpunkt gestellt wird. Denn wenn man heute mit den Menschen spricht, dann sagen die Leute Weiße Rose, Sophie Scholl. Praktisch, Sophie Scholl ist die Weiße Rose. Dass sie eine war neben anderen, dass sie ganz wichtig war beim zweiten Teil des Widerstandes, das ist bei vielen noch nicht angekommen oder kommt vielleicht auch später doch an. Dass sie eine unter den anderen war und auch nie mehr sein wollte als die anderen, das ist dann ein Stück weit vergessen worden, weil man sich auch ganz stark mit Sophie Scholl identifizieren kann. Leichter als mit Hans Scholl, der doch ein bisschen komplizierter, widersprüchlicher ist als Sophie Scholl.
Auch der Neffe Manuel Eicher von den Geschwister Scholl warnte, dass die historische Rolle seiner Tante Sophie im Vergleich zu seinem Onkel überbetont sei. Nun haben Sie ja auch über beide eine Biografie geschrieben. Und wie ist das aus Ihrer Perspektive? Kann es sein, dass diese Überinszenierung von Sophie auch gerade in den Medien zu einer Verzerrung der historischen Realität führt?
Das ist so. Das ist so. Ich freue mich darüber, dass eine junge Frau so im Zentrum steht. Denn historischen Tatsachen entspricht es sehr oft nicht. Denn darum muss man diese wirklich schmale Gratwanderung finden. Man muss sagen, großartig, das ist das, was Sophie Scholl gemacht hat, ist großartig. Es soll aber nicht übertrieben werden und sie soll nicht als die alleinige Führerin des Widerstands verherrlicht werden. In der Walhalla bei Regensburg, also dem Tempel der berühmten Deutschen angeblich, steht eine Büste von Sophie Scholl ganz zentral platziert. Also man kann praktisch nicht an ihr vorbeigehen, weil sie neben dem Eingang steht. Und da drunter steht der Name Sophie Scholl. Und dann wird zum Gedächtnis, sinngemäß zum Gedächtnis aller im Nationalsozialismus gestorbenen Personen. Das wird erwähnt, steht dort unten. Da steht Sophie sozusagen stellvertretend, nicht nur für die Weiße Rose, sondern Sophie Scholl steht für den ganzen Widerstand. Und das ist eine ganz starke Übertreibung. Es gibt noch andere außerhalb der Weißen Rose, die fast dasselbe, nein, das Gleiche natürlich, die fast das Gleiche gemacht haben wie Sophie Scholl, von denen fast niemand auch nur den Namen kennt. Frauen, auch junge Frauen, die Mitglied bei der Roten Kapelle, meistens kennt man den Begriff noch, obwohl der sehr, sehr schwierig ist, die Flugblätter geschrieben haben, die Flugblätter verteilt haben und die dafür gestorben sind. Also ich nenne jetzt einfach nur mal Cato Bontjes van Beek. Hört sich ganz holländisch an. Ihre Eltern waren auch Holländer. Sie ist bei Bremen aufgewachsen, ist nach Berlin gegangen, war Keramikerin und hat dazu beigetragen, dass ein Flugblatt in sehr großer Auflage überhaupt hergestellt werden konnte. Und die wurde dann auch innerhalb von kürzester Zeit verhaftet und ist genauso alt wie Sophie, 6 Monate älter. So alt wie Sophie ist sie auch hingerichtet worden. Man kann sagen, sie könnte auch als Vorbild aufgebaut werden, aber Es ist eben Sophie.
Und um auch gerade Sophie so als vielleicht auch als Vorbild für die junge Generation zu kreieren, nenne ich es jetzt mal, hat der SWR ja auch ein Instagram-Projekt gemacht. Ich bin Sophie Scholl heißt der Kanal. Wer mehr zu diesem Projekt erfahren will, kann gerne auf der Internetseite des SWR vorbeischauen. Da wird das Projekt auch nochmal ausführlich erläutert. Und zu diesem Projekt äußerte sich Erika Zingher in der Taz so: So strahlt das Projekt der Öffentlich-Rechtlichen etwas Versöhnliches aus, so wie die deutsche Erinnerungskultur eben schon immer ist. Schaut her, es war schon schlimm damals, aber wir hatten wenigstens die Sophie. Die hat sich bemüht. Wir konnten uns nicht einfach zur Wehr setzen. Habt Erbarmen mit uns Deutschen. Wie würden Sie sich zu diesem Zitat jetzt mit Ihren Informationen über Sophie Scholl und auch die damalige Zeit positionieren?
Also ich habe mich seit Mai immer mal wieder, wenn auch nicht jeden Tag, mit Instagram beschäftigt. Nicht, weil ich begeisterter Follower war. Also ich habe mich natürlich angemeldet, war insofern auch einer von den 750.000 oder wie viel es war, Followern. Einerseits kann ich überhaupt grundsätzlich sagen zu Instagram, dass sich so viele Menschen für Sophie begeistern, interessieren. Das finde ich sehr gut. Nur kann man die Quantität nicht mit der Qualität vergleichen. Also sehr oft habe ich wirklich den Eindruck gehabt, dass das in Richtung Oberflächlichkeit gegangen ist. Typisches Beispiel dafür ist am Tag ihrer Hinrichtung, am 22. Februar 1943, da werden bei Instagram wird nochmal so das Leben geschildert und von Sophie Scholl wird gesagt, kurz vor ihrer Hinrichtung gaben die Gefängniswärter den dreien, die da sind, Christoph Probst, Hans und Sophie, noch eine Zigarette und sie konnten zusammen eine Zigarette rauchen. Das ist eine Geschichte, die erst Jahre später von den Gefängniswärtern erzählt wurde. Für mich relativ unglaubwürdig, weil sie damit sich selber in den Mittelpunkt schieben wollten. Vielleicht hat es auch stattgefunden, was garantiert stattgefunden hat, aber was bei Instagram nicht erwähnt wird, dass sie das Abendmahl eingenommen haben, Hans und Sophie. Und das war ihnen ganz wichtig, auch Christoph Probst, sie konnten es nicht zusammen machen. Für Sophie war das Abendmahl etwas ganz Wichtiges. Als ihr Freund in Russland war, schreibt sie ihm: Fritz, ich wünsche dir so sehr, dass du an einem Gottesdienst mit Abendmahl teilnehmen kannst und teilhast an dieser Kraft- und Trostquelle, also des Abendmahls, Brot und Wein, miteinander zu sich zu nehmen. Und darum war es ihr ganz wichtig und ihrem Bruder Hans auch. Die Macher von Instagram entscheiden sich für die triviale Geschichte, sie rauchen eine Zigarette zusammen. Ich glaube aus der Überlegung heraus, ja, das können so die meisten nachvollziehen. Vielleicht wissen heute gar nicht mehr so richtig viele Leute, was das mit dem Abendmahl ist. Dann lassen wir lieber das weg, auch wenn das für Sophie viel, viel wichtiger war. Wir machen das mit dieser Raucherszene. Und das ist meine Kritik, nicht an dem Format, das kann man auf alle Fälle machen. Aber an der Tiefgründigkeit und an der fachlichen Umsetzung dessen, was sie so gemacht haben. Und sie haben ihre Sophie. Ja, da müssen wir halt heute gucken, wo wir unsere Sophie haben, von der wir sagen können, okay, sie ist auch für uns heute ein Vorbild.
Und es gibt ja auch zwei Spielfilme über Sophie bzw. über die Weiße Rose. Wie sehen Sie es in dem Fall, was Sie gerade gesagt haben, mit dem Thema Oberflächlichkeit?
Ich würde sagen, es gibt zwei große Gruppen, mit denen man die versuchen, an Sophie heranzukommen oder die Weiße Rose. Einmal die mehr emotionale Gruppe, das ist halt Roman und Comic und Instagram und Spielfilm. Und dann mehr die sachliche Gruppe, die Fachaufsätze schreibt oder dazu gehören die Fachaufsätze oder Biografien oder Dokumentarfilme. Spielfilme oder Dokumentarfilme. Das eine ist das ganz Emotionale und fast alle, die Sophie, oder die, muss was sagen, sind ja Sophie-Filme. Es geht ja immer um Sophie eigentlich. Die Sophie-Scholl-Filme gesehen haben, waren emotional berührt und getroffen. Super, finde ich auch gut. Es müsste dann nur weitergehen, dass man da nicht sagt, ja, okay, jetzt weiß ich Bescheid, so war das mit Sophie. Und die anderen nicht so schönen Sachen oder ihre charakterlichen Schwierigkeiten, die sie hatte, die werden ganz weggebügelt und von daher würde ich sagen, gibt beide Möglichkeiten heranzugehen an Sophie Scholl und die Weiße Rose, das Emotionale und das Fachliche und beides sollte sich eigentlich ergänzen.
Das ist auch eine gute Antwort auf unsere Seminarfrage. Also kulturelle Bildung kann einen emotionalen Zugang zur historischen Bildung schaffen.
Ja, so ist es, Frau Bauch. Ich kann Ihnen nur zustimmen. Genau so ist es.
Und damit möchten wir uns bei Ihnen jetzt erstmal für die schöne halbe Stunde und die extrem vielen und spannenden Informationen über Sophie Scholl bedanken.
Es hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank für Ihr Angebot und dass Sie da waren und dass wir uns unterhalten konnten. Dankeschön.
Wer sich für die Fragestellung, was kann kulturelle Bildung zur historischen Bildung beitragen, interessiert, kann sich gerne die anderen Folgen des Podcasts anhören. In der nächsten Folge geht es um die Wirkmacht von historischen Filmen und wie sie zur Erinnerungspädagogik beitragen können. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen viel Spaß bei allen weiteren Folgen.